Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute wollen wir uns mal mit einem Thema grundsätzlich beschäftigen, über das in diesem Podcast sehr, sehr viel gesprochen wurde und wird, nämlich der Frage, wie groß der Anteil der früheren Bundesregierung, also in Wahrheit der Regierung von Angela Merkel, an all den Problemen ist, denen sich die Ampelkoalition, denen sich Olaf Scholz jetzt gegenüber sieht. Und das passt auch deshalb gut, weil ja Robert Habeck geklagt hat, dass eigentlich er sich vor allen Dingen mit den Themen beschäftigen muss, die jahrzehntelang liegen geblieben sind. Und dazu passt ein Buch, was Thomas Mayer, der frühere Chefsvolkswirt der Deutschen Bank und heutige Leiter des Research Instituts der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, geschrieben hat und das den wunderbaren, wie ich finde, wunderbaren Titel hat, Russlands Werk und Deutschlands Beitrag. Und dass sich, lieber Herr Mayer, erstmal schön, dass Sie da sind, dass sich so ein bisschen orientiert, interessanterweise an den Lebensläufen zweier Politiker. Und Sie müssen sagen, welche Politiker das sind, weil man erstmal denkt, was haben die eigentlich auf den ersten Blick miteinander zu tun?
Ja, richtig. Das sind Angela Merkel und Wladimir Putin. So, warum kann man die zusammenbringen, diese beiden Personen? Naja, zum einen denke ich, dass sie beide ganz wesentlich die politische Entwicklung in Europa bestimmt haben nach dem Fall der Sowjetunion im Jahr 1991. Wladimir Putin stieg auf bis zum Präsidenten der Russischen Föderation und führt jetzt Krieg gegen die Ukraine und den Westen. Angela Merkel stieg auf bis zur Bundeskanzlerin und war die eine der längsten Bundeskanzler der Geschichte, zusammen mit Helmut Kohl, und hat diese Zeit zwischen dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ukraine-Krieg stark geprägt. Ich würde sagen, die Zeit zwischen den zwei Zeitenwenden. Da war die erste Zeitenwende, war der Zerfall der Sowjetunion. Und die zweite Zeitenwende, die Olaf Scholz aufgerufen hat, war der Überfall Russlands auf die Ukraine. Jetzt, was bringt die beiden zusammen? Das vielleicht noch ganz kurz. Interessant ist, wenn man die beiden Protagonisten dieser Zeit, die ich die Zeit des unechten Friedens nenne, wenn man die vergleicht, da kommt man drauf, sie sind beide sehr nahe im Jahrgang beieinander. Ne? Angela Merkel geboren 1954, Putin 52. Beide sind als Untertanen im Sowjetimperium aufgewachsen. Angela Merkel kam noch als Kleinkind ein paar Monate nach ihrer Geburt von Hamburg in die DDR. Putin wurde in Leningrad geboren. Beide Untertanen des Sowjetimperiums, sind im Sowjetimperium aufgewachsen, er in der Sowjetunion, sie in der DDR. Und dann sind interessanterweise nach dem Zerfall der Sowjetunion beide in die Politik eingestiegen. 1990-91, sie ging zum demokratischen Aufbruch, eine DDR-Partei damals. Er ging in den Stadtrat von Leningrad, heute St. Petersburg. Und dann sind sie in diesen politischen Karrieren beinahe synchron vorangekommen. Er stieg in Petersburg, hieß es dann, weiter auf, übersiedelte nach Moskau, wurde 1999 Ministerpräsident und 2000 Präsident. Sie stieg auf im westlichen Bonn zunächst. In der Regierung Kohl hatte zwei Ministerposten inne und wurde dann im Jahr 2000 sozusagen synchron mit Putin, wurde sie Vorsitzende der CDU. Also beide kamen zur gleichen Zeit in der Chefetage der Politik an. Und in der Zeit haben sie, in der Folgezeit haben sie doch noch ganz wesentlich die europäische Politik beeinflusst. Das fand ich so faszinierend, wenn man sich überlegt, was ist da passiert.
Und sie haben dann eine These entwickelt, die These, die über diesem Buch schwebt und über die wir sprechen wollen, nämlich, dass Putins Politik der Aggression ohne Merkels Politik der Beschwichtigung kaum hätte gedeihen können. Und da steckt ja, wenn wir jetzt, und wir wollen ja vor allen Dingen mal über Angela Merkel sprechen, die ja übrigens für sich sagt, sie hat, es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen. Mhm. Sie im Nachhinein, im ersten Gespräch nach ihrer Amtszeit hat sie da irgendwie ja klar Stellung zu bezogen. Aber wenn man sich guckt, was alles schiefgelaufen ist, und das haben sie irgendwie sehr schön aufgearbeitet, dann stellt man fest, ja, viele Grundlagen für das, was wir jetzt erleben, sind in diesen 16 Jahren Angela Merkel gelegt worden. Vor dem Hintergrund, das schreiben sie auch, dass die Deutschen, dass Angela Merkel versucht hat, den Zeitgeist in Deutschland, den Zeitgeist von Politik umzusetzen und dass es da vor allem um zwei Dinge ging, um den Wunsch, das Verlangen nach moralischer Erhöhung, um nicht zu sagen Überhöhung, das haben wir wunderbar bei der Fußball-Weltmeisterschaft erlebt, oder nicht so wunderbar, und um praktisch ewig währenden Frieden. Das sind die beiden Eckpfeiler, wonach sich die Politik Angela Merkel aus ihrer Einschätzung orientiert hat.
Ja, also ich denke, dass Personen, die dann in führenden Positionen ankommen, die kommen ja nicht aus Zufall dorthin, sondern in gewisser Weise verkörpern sie dann doch den Zeitgeist, der herrscht in dieser Periode. Und weil sie den Zeitgeist so gut verkörpern können, haben sie dann die Chance, natürlich bedarf es dazu auch eigener Anstrengung und bestimmter auch Zufälle. Und dann haben sie die Möglichkeit, an die leitenden Positionen zu bekommen. Und wenn ich mir das anschaue, dann erscheint mir Wladimir Putin als die Verkörperung des Phantomschmerzes des amputierten Sowjetimperiums. Wenn ein Imperium zerfällt, Imperium ist definiert als ein Staat mit mehreren Völkern, oft, meist, könnte man sagen, ein dominantes Volk, früher eben das Imperialmacht, und dann Völker, die dazugekommen sind, freiwillig oder mit Gewalt, meist mit Gewalt. Und wenn ein solches Imperium zerfällt, dann gibt es in der Geschichte oft sehr große Umwälzungen und das imperiale Volk, die imperiale Nation, die fühlt sich dann in ihrer Selbsteinschätzung verletzt. Das ist ein Abstieg. Und dieser Abstieg gebiert dann öfters in der Geschichte dann auch wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Beispiel ist der Zerfall Jugoslawiens, die Serben führten Krieg. Und ich denke, dass das da reinfällt. Also Putin, die Verkörperung des Phantomschmerzes des zerfallenden Sowjetimperiums, ist ja ihm ein Anliegen, ja, als Russland als imperiale Macht wiederherzustellen. So, und Angela Merkel verkörperte eigentlich den deutschen Zeitgeist des bedingungslosen Friedens. Anfang der 90er Jahre erklärte ja Francis Fukuyama, amerikanischer Politikwissenschaftler, das Ende der Geschichte. Man schien angekommen zu sein in einer immerwährenden liberalen Weltgemeinschaft. Und Deutschland war da sogar noch glücklicher. Die Wiedervereinigung war da. Wir waren das glücklichste Volk der Welt. Wir waren von da ab auf bedingungslosen Frieden gepolt. Wir wollten die Friedensdividende, also die dadurch entsteht, dass man die Verteidigungsfähigkeit vernachlässigt, die Bundeswehr runterfährt. Diese Friedensdividende, die wollten wir zu hehren Zielen nutzen. Es sollte allen besser gehen, uns, der Welt, dem Klima, überall sollte alles besser sein. Und natürlich wollte der deutsche Bürger, auch der neue deutsche Bürger, der dazu kam durch die Wiedervereinigung, wollte natürlich auch diese Zeit genießen. Wohlstand war wichtig. Und Angela Merkel verkörperte meines Erachtens diesen Zeitgeist, indem sie den Deutschen das gab, was sie wollten. Also wie das Kind an der Süßwarentheke wurde es von ihr bedient. Wenn man mal die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängern wollte, dann sollte das so sein. Wenn man sich dagegen entschied, so wie das Kind das sagte, nee, das mag ich nicht, ich will ein anderes Bonbon, dann verkürzte man die wieder. Wenn man dachte, jetzt wäre man wirklich der Gutmensch der Welt, dann öffnete man die Grenzen und ließ alle beladenen und mühevollen Menschen hier hereinspazieren. Wenn man dann dachte, oh Gott, das ist vielleicht doch nicht so genau das, was wir wollten, dann machte man durch die Hintertür die Grenzen wieder zu, indem man mit dem türkischen Autokraten ein Abkommen schloss und ihn bezahlte, dass er da die Leute so mehr schlecht als recht abhielt, zum Zuwandern. Und so gibt es weitere Beispiele.
Genau, Sie zählen schon ein paar auf, über die wir gleich im Einzel auch noch sprechen wollen, weil das halt Dinge sind, denen sich tatsächlich heute jemand wie Olaf Scholz, jemand wie Annalena Baerbock, jemand wie Robert Habeck gegenübersehen. Was, wenn man das sich genau anguckt, interessant ist, und das ist vielleicht auch ein Problem bis heute, dass es für alle Probleme, die man so sah, gefühlt immer nur eine Lösung gab. Ja, ne? Also es gab immer dieses Null oder Eins, entweder oder. Also das Ziel war Wandel durch Handel. So, das war sozusagen unsere Friedenspolitik, unsere Sicherheitspolitik. Also und gleichzeitig haben wir halt die Ausgaben für die Bundeswehr abgesenkt. Fangen wir damit mal an. So. Sie haben gesagt, das ist ein Zusammenhang, ne? Weil je weniger Geld man für die Bundeswehr, für die Verteidigung ausgeben musste, desto mehr Geld hatte man für den Wohlfahrtsstaat zur Verfügung.
Ja, schau, also diese Vorstellung, die Welt sei ein großes, friedliches Dorf, an das wir unbedingt glauben wollten, nach diesem wunderbaren Gefühl der Wiedervereinigung. Das führte dann Politiker wie Angela Merkel, vor allem Angela Merkel dann dazu, jede Bedrohung irgendwie auch wegzuschieben, wegzuverhandeln. Mit Russland, mit Putin verhandelte sie noch ab 2014, wo er schon begann, mit das Imperium wiederherzustellen. Das
muss man sich vorstellen, wo man sieht, okay, da ist ja eine kriegerische Handlung, da besetzt er die Krim und unsere einzige Reaktion ist dann irgendwie, müssen wir nochmal sprechen, müssen wir irgendwie trotzdem noch hinkriegen und damit lässt er es jetzt wahrscheinlich. Dabei belässt er es.
Das heißt also, sie war damals, verkörperte sie auch den Wunsch nach dem unbedingten Frieden. Mhm. Sie verhandelte unterstützt natürlich von ihrem Koalitionspartner. Bundespräsident Steinmeier spielte da eine wichtige Rolle. Aber sie war ja eigentlich diejenige, die Verantwortung für das Ganze trug. Ich meine, das ist ja der Regierungschef, der letztendlich
zumindest für die Leitlinien der Politik. Und die Leitlinien waren in dem Fall Wandel durch Handel. Wir versuchen das Ganze am Tisch zu klären mit Gesprächen. Wir versuchen die Beziehungen untereinander, die wirtschaftlichen Beziehungen so stark zu machen, dass der eine nicht mehr gar keinen Anlass mehr dazu hat, dass es unklug wäre von ihm, den anderen anzugreifen, weil er sich damit selber schädigt. Das war der klare Kurs der Kanzlerin, genau.
Das war der Kurs, der eigentlich schon nach dem Fall der Sowjetunion und vor allem dann halt mit Bundeskanzlerin Merkel gefahren wurde. Das steckt ja auch tief drin, diese Idee, dass man durch Zusammenkommen Gegensätze überwindet.
Auch keine schlechte Idee ist. Also ja, die Idee ist gut und das Prinzip ist gut. Man muss nur aufpassen, dass man nicht nur darauf setzt vielleicht. Ne?
Ja, funktioniert leider nicht. man hat es mit anderen Mächten, wo man dachte, die sind vielleicht nicht so ganz auf unserer Linie, hat man das vorangetrieben, Stichwort China. Man hat sogar Regierungskonsultationen mit China gemacht. Das ist ja eigentlich sozusagen der Elefant im Hintergrund.
Angela Merkel war, wenn ich mich recht erinnere, das hat auch Christoph Heuss mal erzählt, bei keinem anderen Regierungschef so oft zu Besuch wie bei dem chinesischen.
Ja.
Also mehr als bei dem amerikanischen.
Ja, zeigt es auch, ne? Wohin die Eisenspäne zeigten in Richtung des Magneten China. Gigantischer Markt. Ja, also ein irres Betätigungsfeld für die deutsche Industrie. Diese Vorstellung des Wandels durch Handel, dass man autoritäre Regime sozusagen einhegen, einfangen kann, das wurde natürlich auch durch die schon unter Willy Brandt begonnene Politik des Wandel durch Annäherung, hieß es damals. Mhm. Das war ja diese SPD-Ostpolitik und da dachte man ja auch, jetzt hat hat man die Sowjetunion entschärft, man hat ihr den bösen Reißzahn gezogen und die ist jetzt domestizierbar. Und da an diese Vorstellungen knüpfte man an. Man trieb das ja so weit, dass man schon als Putin mit seiner Aggression begann, versuchte das weiter einzuhegen. Und da war ja mit den Abkommen von Minsk I, Minsk II, versuchte man, das ist eigentlich schon interessant, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen für einen Aggressor, der sich eigentlich nicht an Recht hält. Ja, schon damals war es klar. Er hält sich nicht an Recht. Und interessanterweise sagte dann auch Angela Merkel in dem Interview, das sie 2022 gegeben hat, noch im Juni 2022, sie hätte wohl gewusst, dass der Putin gefährlich ist. Aber man hätte es versuchen müssen mit Diplomatie. Aber was heißt denn das? Wenn sie wusste, dass er gefährlich ist, wie konnte sie denn dann mit ihm Abkommen schließen, um eine weitere Aggression hier zu verhindern, wenn sie wusste, dass er sich nicht an Verträge hält, an Recht hält? Sie hat es trotzdem gemacht, weil das war halt, man wollte das unbedingt haben.
Man so ein bisschen so, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, dann hat dann gleichzeitig irgendwie aufgehört, in die Bundeswehr zu investieren. Das schreiben sie auch in dem Buch, dass am Ende dann die Bundeswehr zu, glaube ich, die Zahl der Offiziere stieg auf 30%, knapp 30%. Das Stichwort sehr viele Häuptlinge, wenig Indianer. Die Struktur der Bundeswehr ist jetzt so, wie wir sie erleben. Und dann kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes aus meiner Sicht zu dem Kernproblem. Kern deshalb, weil es um Kernkraft geht. Und die Entscheidung nach Fukushima, die offensichtlich das ist, die offensichtlich der Beginn einer Energiepolitik ist, die der arme Robert Habeck jetzt ausbaden muss. Ne? Weil auch da wieder, das ist so typisch deutsch, wenn, dann machen wir es gründlich und sind und verzichten aus Sicherheitsgründen, was man damals sicherlich verstehen konnte, verzichten aus Sicherheitsgründen auf die Atomkraft, blenden aber völlig die klimapolitischen Themen aus und blenden auch völlig die Energieversorgung aus, sondern schauen nur noch auf den Abbau dieser Atomkraftwerke und begeben uns daraufhin komplett in russische Abhängigkeit in Sachen Gas, Kohle, Gas besonders, Kohle auch stark und ein bisschen Öl.
Ja, ich komme gleich dazu noch ein kurzes Wort zur Bundeswehr, das ist ja auch spannend. Die Wehrpflicht wurde ja praktisch handstreichartig abgeschafft. Über ein Wochenende, ohne Debatte im Bundestag. Einfach, weil der damalige Verteidigungsminister Guttenberg meinte, er könne seine Finanzierung nicht mehr hinkriegen, wenn die Wehrpflicht weitergeht. Und da wurde das ohne Debatte über ein Wochenende entschieden und am Wochenbeginn wurde es verkündet. Und was dann passierte war, wenn Sie die Wehrpflichtigen rausnehmen, Sie können ja die Offiziere nicht feuern, das sind ja quasi Beamte. Ne? Und dann wird das Ganze sehr kopflastig. Und dann haben Sie diese Häuptlinge, die Sie mit sich selbst beschäftigen. Also es war auch...
Zeigt übrigens auch den Stellenwert der Bundeswehr, dass es einmal mal so übers Wochenende gemacht wird. Ne? Aber jetzt
ich wollte das nur sagen, weil da gibt es einen Zusammenhang. Das sind diese Spontanentscheidungen, ja, die recht typisch sind für die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es heißt ja immer so, sie würde so vom Ende her denken und würde alles sehr planerisch machen. Sie denkt lange nach oder sie macht ganz kurze Entscheidungen. Mhm. Also das ist ein Zug, der durch ihre Politik geht. Da gibt es auch diese.
Der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt sagt da immer gern, aber der ist natürlich befangen, aber der sagt da immer gern, was der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel ist, weil so viele Unterschiede gibt es da gar nicht, aber aus Sicht von Wolfgang Schmidt und damit Olaf Scholz einen, er sagt immer, Olaf Scholz ist wie Angela Merkel mit Plan.
Ja, so könnte man es
beinahe sagen. So könnte man es wirklich sagen. Weil sie haben recht, wenn man sich das anguckt, diese Entscheidung mit Fukushima, wir erinnern uns ja gerade, vorher war ja genau das Gegenteil beschlossen worden und das war ja einfach so, wie aus so einem Gefühl heraus.
Ja, das war eine ganz schnelle Entscheidung. Und zwar war es so, dass natürlich als dieser Tsunami, ich glaube, es waren insgesamt 20.000 Menschen, das Leben kostete. Da war bei uns in den Medien war hauptsächlich von dem Reaktorunfall in Fukushima die Rede, obwohl bis heute dort noch wirklich kein nachgewiesener direkter Strahlentod auftrat. Aber das dominierte die Medien. die Landtagswahlen in Baden-Württemberg standen an. Und dann hat die Bundeskanzlerin in einem Hauruck-Verfahren, wie mit der Abschaffung der Wehrpflicht, einfach entschieden, jetzt raus. Einfach raus. Da gab es ja hinterher auch noch Prozesse, weil das einfach rechtlich nicht, wie soll ich sagen, koscher war, das einfach so umzuschmeißen.
Aber wir erinnern uns an die enorme Dynamik, die das damals entfaltet hat, weil natürlich ohne Fukushima wäre Winfried Kretschmann heute niemals grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Absolut.
Genau. Also das war tatsächlich das war so eine Entscheidung. Aber wie kann man dann in dem Moment, auch als die Grünen, nicht kurz sagen, stopp, Leute, aber das ist ein Sicherheitsrisiko, gar keine Frage, das ist uns bekannt. Aber wir haben das andere große Risiko mit dem Klimawandel und wir wissen, Atomkraft ist in Sache Emissionen natürlich viel, viel besser als Öl, als Gas, als Kohle. Kommt hinzu, dass diese Atomkraftwerke liefen. Es gab in Deutschland keine Vorfälle. Sie waren abgeschrieben. Das heißt, der Strom war extrem günstig und man wusste, die Grundlast ist gesichert. Warum hat man all das ausgeblendet, weil man dann immer sich ein Ding, weil die Regierung sich immer einen einzelnen Punkt rausgenommen hat, in dem sie besonders gut sein wollte?
Weil man die deutsche Seele befriedigen wollte, also die deutschen Ängste befriedigen wollte. Man hat einfach gemacht, was das Volk wollte und die Deutschen sind ja manchmal so ein bisschen paranoid, also oder man könnte sagen borderline, also himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und dann kommt auf einmal so eine Angstwelle raus und die hat man da muss man aber jetzt vielleicht unterscheiden. Die hat insbesondere halt die Bundeskanzlerin bedient, denn sie war ja als Umweltministerin vorher durchaus für die Kernkraft. Ja, sie hat ja damals auch gesagt, das ist eine beherrschbare Technologie. Und der Tschernobyl-Unfall, das war was Besonderes. Und in Japan ist ja auch kein neues Tschernobyl entstanden. Nancy hat einfach gesehen, okay, der Deutsche hat Angst, der Deutsche will, dass was passiert. Sie hat es durchgezogen. Das einzige Land in der ganzen Welt, das so reagiert hat. Sogar die Japaner bauen wieder Kernkraftwerke. Nein, wir nicht. Sie hat's, also sagen wir so, bei den Grünen kann man das in gewisser Weise verstehen. Das ist ja eine Minderheitspartei. Das ist ihre DNA. Ne? Die sind mit Anti-AKW groß geworden.
Das habe ich jetzt auch gelernt, zumindest die erste Generation. Ich habe jetzt die erste Generation, also die Gründer, so Jürgen Trittin und Co. und älter. Für die ist das sozusagen irgendwie ein Sakrileg. Wenn man heute mit jungen grünen Mitgliedern spricht, die sagen, es war aus Sicherheitsgründen vielleicht eine verständliche Entscheidung, es war aus Klimaschutzgründen eine falsche Entscheidung und man muss sich ja, und darunter leiden wir ja heute, man muss sich vorstellen, dass man damals beschlossen hat, ausgerechnet Gas als Übergangstechnologie zu nutzen.
Man brauchte ja was, ne?
Ja, gut, sagen wir mal ehrlich, jetzt im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber Atomkraft wäre die bessere Übergangstechnologie gewesen, oder? Dann wären wir zum Beispiel in die Abhängigkeit von Russland niemals reingekommen.
Ja, aber natürlich. Ich meine, der Großteil der Welt macht das ja. Überall werden jetzt, nicht überall, aber in vielen Ländern werden jetzt Atomkraftwerke wieder neu aufgebaut. Ja, und ausgefahren. Also bei uns war die Sache ja die, dass also auf der einen Seite Angela Merkel, denke ich, die deutschen Ängste bedient hat. Vielleicht wollte sie auch die Grünen ausmanövrieren, also ihre Agenda übernehmen. Das war ja auch so ein Zug, den sie immer hatte. Aber es war ihr wohl auch klar und anderen auch, dass erneuerbare Energie allein nicht funktioniert. Man braucht ein Backup, ne, für die sprichwörtlichen Dunkelflauten. Mhm. Was jetzt ein Backup, wenn man die AKWs abschaltet? Ja, da blieb ja eigentlich nur noch Gas. Das konnte man immerhin so verkaufen, dass man sagt, naja, der CO2-Ausstoß von Gas, der ist wenigstens niedriger, als wenn man Kohle verbrennt, um Energie zu erzeugen. Also setzte die Regierung Merkel sozusagen alles auf eine Karte. Ja, billiges Gas aus Russland. Das ist der Plan A, den Sie schon angesprochen haben. Immer nur ein Plan A, kein Plan B. Ja, das ist auch recht typisch für die Verhaltensweise der Politik und auch halt für die Verhaltensweise der Regierung unter Merkel. Der Euro. Plan A. Wenn der Euro scheitert, dann scheitert Europa. Mhm. Alternativlos. Ja. Das zieht sich eigentlich durch alles durch. Durch die Europapolitik, das zieht sich durch die Energiepolitik, das zieht sich eben durch die Außenpolitik durch. Man setzt drauf, man möchte sich die Welt so, die Welt soll so sein, wie man sie sich vorstellt. Mhm. Ja. Noch bis zuletzt vor dem Überfall der Russlands auf die Ukraine. Wiegelte man ab. Nicht? Also der CIA, das sind halt die alten Kriegsprediger aus den USA. Das kann ja gar nicht sein. Was die erzählen, das ist ja eigentlich im Grunde genommen nur Kriegspropaganda, mhm. dass der Putin die Ukraine überfallen wird. Also man hat einfach sich die Welt schön gemacht und hat dann in dieser Traumwelt, ne, hat man bestimmte Strategien entworfen und dazu gab es keine Alternative.
Genau, und damit hat man das, das muss man nachher ja sagen, hat man es Putin leicht gemacht. Warum? Er musste glauben, wenn ich diesen Angriff mache, naja, die Deutschen fallen mir da schon nicht in den Arm, weil die haben, sind ja so abhängig von meiner Energie. Erstens. Zweitens, hat die Energiepolitik dafür gesorgt, dass der Strompreis in Deutschland extrem hochgestiegen ist, weil man sehr viel in erneuerbare Energien investieren musste und weil man sich von dem billigen Atomstrom verabschiedet hat, so dass da Deutschland auch total anfällig wurde. Und so kamen wir in diese Situation hinein, dass Putin wusste, boah, die erwische ich jetzt doppelt. Die erwische ich einmal, weil sie nicht damit rechnen und einmal erwische ich sie in ihrem Kern, weil im Zweifel, das war vielleicht auch seine Überlegung, ist dann ja gut ausgegangen zunächst einmal, im Kern in Deutschland alles zusammenbricht, weil die keine Energie mehr haben. Mhm. Also, und das ist die Situation, das muss ich auch mal sagen, also wenn man jetzt, oder sagen, ich frage Sie das, wenn dann Olaf Scholz betont das ja nicht so sehr, Robert Habeck schon, aber da hat er viele Punkte, ne? Also wenn er sagt, es ist jetzt ganz viel liegen geblieben, die vergangenen 15 Jahre. Und das muss ich jetzt versuchen, so schnell wie möglich aufzuarbeiten, weil ich einerseits diesen Krieg im Nacken habe und andererseits habe ich den Klimawandel vor mir. So, Sie sind jetzt nicht dafür verschrien, ein grünen Freund zu sein, aber ein grünen Versteher vielleicht. In dem Fall kann man das verstehen, was der Habeck sagt.
Also was ich nicht verstehe bei Habeck ist, also ich verstehe schon, aber aus politischen Gründen, aber aus sachlichen Gründen ist, warum man jetzt partout diese noch verbleibenden Atomkraftwerke abschalten muss. Das ist pur ideologisch. Ja. Mhm. Inzwischen sagen alle Experten, die Dinger sind ja weiterhin sicher. Die laufen ja jetzt. Jetzt werden wir sprechen. Ne? Man will sie nur Ende April oder Ende des Quartals will man sie abschalten. Also die laufen, das geht. Die sind abgeschrieben. Da kommt Strom raus. Ja, und es ist nicht unerheblich, was da rauskommt. Wenn man die abschaltet, muss man jetzt die Braunkohle hochfahren. Da pustet man mehr CO2 aus. Es wird auch teurer. Also da ist eigentlich nur noch die Ideologie dafür verantwortlich, dass man die nicht abschaltet. Das geht.
Aber das ist so weit gekommen ist, dafür kann er schlicht wirklich gar nichts, ne? Also wer weiß, wie die Lage gewesen wäre, wenn man sich in Deutschland nicht entschieden hätte, sondern hätte gesagt, die Atomenergie ist unsere Übergangstechnologie, bis wir so weit sind mit erneuerbaren Energien. Wir wären als der Krieg begann, in einer anderen Lage gewesen.
Ja, aber sicher. Ich meine, Habeck und Frau Baerbock, die sehen ja eigentlich sehr, sag mal, umgänglich aus. Ja, man hat so das Gefühl, mit denen kann man reden. Aber wenn es zu diesen Kernkraftwerken kommt, dann fällt aber doch irgendwie der Rollladen runter. Denn das hätte eigentlich, Habeck ging ja nach Katar und hat dort um LNG geworben. Ja, man hat ja auch, was die Grünen nie wollten. Ne? Man hat die LNG-Terminals hat man jetzt in Rekordzeit hat man die
Kohleverstromung gebaut. Wieder hochgefahren.
Man war die Kohleverstromung wieder hoch. Also es ist irrational und nur ideologisch zu erklären, weil man, wenn man lieber die Kohleverstromung hochfährt, um den Ausfall, also das Abschalten der AKW zu ersetzen, das gibt keinen Sinn. Mhm. Aber Sie hatten ja noch angesprochen, Olaf Scholz, die Rolle von Olaf Scholz in der Sache. Einerseits muss man ja sagen, Olaf Scholz war ja immer ein sehr, loyaler Minister im Kabinett Merkel. Und er hat ja vieles von den Dingen auch mitgetragen, mitverantwortet. Was ich ihm auf alle Fälle zugute halten möchte, ist, er hat erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. das war eigentlich, würde ich mal sagen, die Qualität dieser Zeitenwende-Rede. Man stelle sich vor, was hätte denn Angela Merkel gemacht bei dieser Sache?
Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Was hätte sie gemacht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine Zeitenwende-Rede gehalten hätte. Sie hätte versucht, wieder mit Verhandlungslösungen, mit allem möglichen Beschwichtigungsaktivitäten diese Situation irgendwie unter den Tisch zu kehren, wahrscheinlich mit dem Endergebnis, dass entweder wir, Deutschland, komplett allein dagestanden wären, weil wir nicht geholfen hätten, während die anderen haben der Ukraine geholfen. Mhm. Oder sie hätte vielleicht sogar ihr Gewicht wäre vielleicht so groß gewesen, dass man der Ukraine nicht wirklich geholfen hätte und die wäre dann halt annektiert worden von Russland, wie es Belarus ja schon vorher wurde. Ist natürlich spekulativ, aber ich stelle mir nur vor, wäre sie fähig gewesen zu so einer Zeitenwende-Rede? Und da würde ich sagen, vermutlich eher nicht, denn da hätte sie ja zugeben müssen, dass Dinge falsch gelaufen sind. Mhm. Sie hat noch später im Juni 22 gesagt, sie hätte eigentlich nichts falsch gemacht. Also wäre sie von da so heraus, aus dieser Überlegung heraus, wäre sie wahrscheinlich zu der Zeitenwende-Rede nicht fähig. Also das war das Verdienst von Scholz, dass er gesehen hat, so geht es nicht weiter. Und er hat ja einige Dinge eingeleitet. Auch die Grünen haben da einige Dinge verändert. Aber ich würde mal sagen, da ist noch viel Luft drin.
Muss man passieren. Ja, das stimmt einerseits, aber muss man nicht andererseits auch sagen, boah, das ist halt so, wenn du vom riesigen Haufen mit Steinen stehst, ja, mhm. Und eigentlich hätte jedes Jahr hätten davon 30 Steine weggeräumt werden müssen, aber einer hat seit 16 Jahren diese Steine nicht weggeräumt, dann kriegst du diese Steine halt auch nicht innerhalb ein paar Monaten. Also die Aufgaben, also wirklich, das ist eine gigantische Aufgabe, auch weil vorher es, Sie haben es so schön beschrieben, kein Plan A, kein Plan B gab. Und immer nur diesen Moment, wir erinnern uns an, wir schaffen das in der Flüchtlingskrise. Und man muss ja sagen, tendenziell, nicht nur tendenziell, es wäre total wichtig gewesen, dass man Menschen nach Deutschland holt.
Absolut.
Stichwort Einwanderungspolitik. Aber, das beschreiben Sie auch, man muss natürlich auch aufpassen, dass es die richtigen sind, dass es eine gesunde Mischung ist. Und da ist jetzt Deutschland mehrfach bestätigt worden, dass der Wohlfahrtsstaat auch mit der Einwanderung, wie wir sie gemacht haben, überfordert ist.
Ja, also auch da ist ganz interessant, Angela Merkel hat die Kontrolle über die Außengrenze verloren. Mhm. Das ist ja auch gut recherchiert. Da sagte eben der Bundesgrenzschutz, nachdem man eine zeitweilig hatte man ja diese Kontrollen ausgesetzt, als da diese Leute von Budapest aus über Österreich im Gänsemarsch über die Autobahn zogen. Und dann wollte man nicht diese Kolonne an der Grenze hart stoppen. Dann ließ man die rein. Man hat also die Kontrollen ausgesetzt. Und dann gab dann hinterher, stellte der Grenzschutz die Frage, und was jetzt? Und dann kam nichts. Dann blieb das ausgesetzt. Man hat komplett die Kontrolle über die Grenzen verloren. Vermutlich, weil sich in Berlin in der Regierung von Frau Merkel niemand durchringen konnte, da tatsächlich wieder das Recht herzustellen. Also ich meine, das ist ja das ist ein elementares Recht eines Staates, darüber zu befinden, wer rein darf und wer nicht. Ja, und so hat sich diese Situation geriet völlig außer Kontrolle.
Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir tatsächlich eine Zeitenwende haben und man fragt sich, in welche Zeit kämen wir jetzt zurück? Kämen wir in die Zeit des Kalten Krieges zurück? Eigentlich nicht, weil es gibt ja, wenn man so will, einen heißen Krieg mitten in Europa. Wir kehren aber auf jeden Fall in eine Zeit zurück, wo man zwei Dinge weiß, die den Deutschen so wichtig waren. Erstens wissen wir, der Frieden ist halt nicht auf ewig festgeschrieben. Und zweitens, und das ist für viele Deutsche sicherlich genauso schlimm, auch der Wohlstand in Deutschland ist nicht auf ewig festgeschrieben und wird also diese Friedensdividende, von der Sie gesprochen haben, die wird jetzt leider nicht mehr ausgezahlt. Im Gegenteil, wir müssen jetzt die, ist es so ein bisschen so, dass was ja junge Leute uns Älteren vorwerfen, dass wir auf ihre Kosten gelebt haben, was das Klima anbelangt, aber haben wir auch jetzt auf ihre Kosten angelebt seit 1989, was die Sicherheit anbelangt und den Frieden anbelangt?
Viel mehr das Letztgenannte als das Erstgenannte. denn wir haben, wie gesagt, die Bundeswehr heruntergewirtschaftet und erkennen jetzt erst, wie wichtig die Verteidigungsfähigkeit ist zur Bewahrung unserer freiheitlichen Ordnung. Wir haben die Infrastruktur verkommen lassen. Jeder Bahnfahrer kann Geschichten erzählen, was er da erlebt. Wir haben die Verwaltung im 20. Jahrhundert stecken gelassen mit Büroklammern und Faxmaschinen. Da hat jeder das gemerkt, in der Corona-Pandemie, was da alles liegen geblieben ist. Also das heißt, wir haben die Autobahnbrücke, also man könnte da immer weiter erzählen, was da alles schiefgelaufen ist. Also man hat eigentlich, was die junge Generation angeht, man hat eigentlich auf Kosten deren Zukunft gelebt.
Weil man auch, weil man immer versucht hat als Regierung, das ist ja auch bekannt bei Angela Merkel, dass sie sehr stark auf Umfragen geguckt hat.
Ja,
weil man so ein bisschen, ist es so ein bisschen, kann man sagen, ist so ein bisschen so wie, wenn der Familienvater immer all das oder die Eltern immer all das machen würden, was die Kinder möchten.
Ja,
dann geht das nicht gut aus, oder? Ne? Also
das ist der Punkt.
Ja. Ne?
Das ist der Punkt. Man hat also die die Wähler bedient und vor allem der CDU-nahe Wähler ist ja eher, sagen wir mal, eine ältere Person und vielleicht sind die auch kinderlos. Und
ja, nicht umsonst konservativ, nicht umsonst, also auch strukturkonservativ, heißt ja auch immer, eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist.
Ja, mit konservativ muss man aufpassen, denn eigentlich hat ja Frau Merkel die CDU so ein bisschen in die linksgrüne Ecke gerückt. Ja, also das sind, ich würde sagen, strukturkonservative Leute,
genau,
die eben ihren Lebensstil nicht ändern wollen, obwohl sich die Welt um sie herum ändert, aber sie wollen partout an dem festhalten, was ihnen bekannt ist, was
noch
ihnen
da, noch dazu, getan hat. Noch dazu, sie finden es eigentlich richtig, dass sich was ändert, aber eben nicht bei sich.
Nicht bei sich. Ja, aber auch, sie schauen sich die Welt an und machen sich ein Bild, wie es ihnen gefällt. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich der Realitätsschock, den wir im Februar 22 hatten, als das dann alles auf einmal, ja, wie Masken fiel das eigentlich allen vom Gesicht. Und jetzt leben wir in einer neuen Welt. Ich würde sagen, Kalter Krieg 2.0. Mhm. Sie sagen, ja, wir haben einen Krieg, aber auch im Kalten Krieg hatte man ja so sogenannte Stellvertreterkriege. Ne? Das war ja Vietnam und so weiter. Es war ja nicht so, dass das immer friedlich war. Und jetzt haben wir, der eigentliche, wirkliche Kalte Krieg ist ja zwischen China und den USA. Das ist ja wirklich, sagen wir mal, das große Kriegstheater. Da geht es ja eigentlich jetzt darum, dass sich da eine aspirierende Weltsupermacht ihre Stellung an der Spitze erobern möchte. Und der Titelverteidiger, die USA, tun alles, damit das nicht passiert. Und dann gibt es natürlich so Scharmützel. Ich möchte es nicht kleinreden, was in der Ukraine passiert, aber das sind eigentlich die Nebenkriegsschauplätze. Das ist das bessere Wort. Also die sind schlimm, aber es ist nicht der Hauptkriegsschauplatz.
Das kann man sagen, das klingt jetzt blöd und ich entschuldige mich auch gleich dafür, aber ist das, was wir erleben zwischen Europa und Russland, so eine Art Vorspiel?
Es ist ein Nebenkriegsschauplatz, denn der andere Krieg, der geht ja schon, der ist ja schon da zwischen den USA und China. Es ist ein Wirtschaftskrieg, es ist ein politischer Krieg, so wie der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Damals hatte niemand die Intention schon, aber man hat es nicht durchgezogen, den Abzug bei der Waffe zu drücken. Wir kamen ganz, ganz, ganz eng an einen wirklich heißen Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion in der Kuba-Krise Mitte der 60er Jahre. Da waren wir wirklich ganz nahe dran. Ne? Da treten die Sowjetkriegsschiffe treten gerade noch ab mit ihren Waffenladungen nach Kuba, bevor der rote Knopf gedrückt worden wäre. Ja, aber es gab viele Nebenkriegsschauplätze, Stichwort Vietnamkrieg, Koreakrieg davor. Und so würde ich die gegenwärtige Situation jetzt bezeichnen, auch eben als ein Kalter Krieg 2.0. Mit der Zeitenwende, also mit dem 22. Februar, 24. Februar 22, da ging ja eigentlich eben diese Zeit des unechten Friedens vorbei und wir sind zurückgefallen in den Kalten Krieg 2.0. Und da ist ja schon so, dass Putin in gewisser Weise ja auch, sagen wir, aus der gleichen Einschätzung heraus gegenüber dem Westen agiert wie Xi Jinping. Im Grunde genommen betrachten ja beide den Westen als dekadent und im Niedergang begriffen. Und ich denke, dass Putin ja unheimlich überrascht war, dass eben der Westen nicht so agierte, wie er sich vorgestellt hatte.
Vielleicht auch, weil er von Angela Merkel auf Olaf Scholz geschlossen hat. Also das ist ja ganz interessant, dass Olaf Scholz zwar ein bisschen länger braucht, um diese Entscheidung zu treffen, aber Sie haben es vorhin gesagt, dann Entscheidungen getroffen hat, die man vielleicht in dieser Konsequenz von Angela Merkel zu dem Zeitpunkt nicht hätte erwarten können.
Absolut. Ich glaube, es gab zwei Dinge, die ihn wahrscheinlich völlig überrascht haben. Dass der eine und wahrscheinlich die größere Überraschung ist halt, dass mit Joe Biden wieder ein Transatlantiker im Weißen Haus sitzt. Mit Trump wären die Europäer enorm allein dagestanden. Und der zweite Punkt war, dass eben trotz der Raute, die er machte im Wahlkampf, Olaf Scholz halt keine Angela Merkel, die im direkten Sinn ist, wäre kein transatlantischer Präsident in Washington im Weißen Haus gesessen und hätte da kein wäre da ein Regierungschef in Deutschland an der Macht gewesen, der sich nicht durchgerungen hätte zu einer Zeitenwendenrede, sondern jemand, der weiterhin Appeasement-Politik verfolgt hätte. Und ich fürchte leider, dass das wahrscheinlich wohl der Kurs von Angela Merkel gewesen wäre. Dann hätte Putins Rechnung aufgehen können. Da hat er sich verrechnet, denke ich.
Zum Glück. Wir kommen sozusagen in die Endschleife. Wie muss jetzt eine deutsche Politik in diesen Zeiten aussehen? Was muss aus Ihrer Sicht die Ampelregierung jetzt tun, um aus all diesen Problemen rauszukommen, so schnell es eben irgendwie geht?
Ja, also auf geopolitischer Ebene müssen wir ganz klar den Schuldenschluss mit den USA festigen. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie die Zeit nach Joe Biden aussehen könnte. Man weiß ja nicht, ob er nochmal antritt oder nicht nächstes Jahr zur Präsidentschaft. Also wir müssen daran arbeiten, dass unsere Verbindung mit den USA immer jeden Tag enger wird. Wir müssen daran arbeiten, dass wir gleichgesinnte Länder auch im Pazifik, denken Sie an Japan, denken Sie an kleinere asiatische Länder, Taiwan, Gott sei Dank fahren wir da wieder hin, auch Singapur, andere, dass wir die sozusagen in die westliche Wertegemeinschaft hereinholen. Das ist geopolitisch absolut geboten, denke ich. Von der Wirtschaftspolitik her ist geboten, dass wir uns wieder auf unsere Stärke besinnen. Unsere Stärke ist ja die freiheitliche Gesellschaftsordnung, die einhergeht mit einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Zentralplanung führt immer zum Desaster. Das hat uns die Sowjetunion vorgemacht. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass wir Gesellschaft, Wirtschaft zentral planen können.
Das ist so ein bisschen, da höre ich so eine Kritik raus wieder aus dem, also man muss aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, wir brauchen jetzt alle Wärmepumpen, sondern die Ansage muss sein, wir müssen aus den fossilen Energien raus. Aber ergebnisoffen, da gibt es verschiedene Varianten und dann nicht wieder den Fehler machen, nur eine Technologie.
Absolut, absolut. Schauen Sie, wenn man sich so anschaut, was der Staat überhaupt in der Lage ist zu leisten. Und wir brauchen uns ja nur umschauen, dann sehen wir, was da rauskommt. Dann sollte man sich nicht darauf verlassen, dass er für unser Leben sorgt. Ja, also diese Vorstellung, die sich auch unter Angela Merkel entwickelt hat, dass der Staat ein Allversicherer ist, unser Lebensrisiken, das funktioniert nicht, er kann nicht. Der Staat wird immer größer und immer weniger leistungsfähig. Also die Ministerialstellen, die wir schaffen, die Bauten, die wir in Berlin aufblähen, die gehen einher mit einer abnehmenden Leistungsfähigkeit des Staates. Und deshalb muss man wieder zurück zu den Wurzeln. Da müssen wir überlegen, wo kam das alles her? Ja, das kam ja aus dem Wirtschaftswunder. Da hat ja Ludwig Erhard die Preise freigegeben. Er sagte, wir brauchen mehr Markt. Ja, Schröder, ja, der jetzt sehr, auch zu Recht jetzt kritisierte Gerhard Schröder, hat mit seiner Agenda 10 eigentlich nochmal einen Stoß der Erneuerung gegeben. Was wir jetzt brauchen, wäre eigentlich von Scholz einen ähnlichen Erneuerungsschub, vielleicht ohne das Beiwerk, das Gerhard Schröder dann uns auch noch geliefert hat.
Lieber Herr Mayer, vielen Dank, viel Erfolg mit Ihrem Buch und das Scholz-Update gibt es natürlich nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Thank you. Podcast von Funke.